Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Wie Sie durch eine clevere Verschiebung einer Immobilie innerhalb Ihrer Familie über die nächsten 30 Jahre mindestens 1 Million Euro mehr an Vermögen aufbauen können, und zwar indem Sie freie Liquidität schaffen, Steuern reduzieren und reinvestieren. Was Sie dafür brauchen, ist eine schuldenfreie oder fast schuldenfreie Immobilie, die Sie vielleicht geerbt haben oder schon vor mehr als 10 Jahren angeschafft haben. Das ist also kein astreines Modell für jeden, aber ich bin überzeugt davon, dass Sie auch, ohne dass diese Voraussetzungen vorliegen, etwas für sich mitnehmen können. Und als Steuerberater bin ich spezialisiert auf Vermögensaufbau und Vermögensstrukturierung. Mein Ziel ist es, über diesen Kanal genau die passenden Mandanten zu finden, denen ich helfen kann, effizient Vermögen aufzubauen. Damit es möglich wird, bekommen Sie von mir alles an Wissen, das ich habe. So können Sie als Unternehmer effizient Vermögen aufbauen. Und falls Sie jemanden brauchen, um Ihnen dabei zu helfen, können Sie gern auf mich zurückkommen, und ich helfe Ihnen mit der Umsetzung als Berater. Ausgangspunkt von diesem Modell ist eine Mietsimmobilie, die Sie vielleicht geerbt haben oder die Sie vor einigen Jahren gekauft haben und die schon fast abbezahlt ist. Bei beiden Szenarien ist es so, dass Immobilien, die Sie schon länger in der Familie haben, meist von drei Problemen betroffen sind. Das erste Problem ist, dass die Immobilie entweder voll oder fast abgeschrieben ist. Im deutschen Steuerrecht ist es ja so, dass Sie die Anschaffungskosten des Gebäudes peu à peu als Ausgabe von der Steuer absetzen dürfen. Je nach Baujahr oder Nutzung sind das im Jahr 2,5 oder 2% der ursprünglichen Anschaffungskosten des Gebäudes, also Kaufpreis plus Notarkosten, Grundbucheintragung und so weiter. Davon erhalten Sie jedes Jahr einen fixen Prozentsatz als steuermindernde Ausgabe. Wenn Sie jedes Jahr 2,5% oder 2% absetzen, ist nach 40 oder 50 Jahren dann Schluss, weil die Kosten aufgebraucht sind. Wenn Sie die Immobilie geerbt haben, dann treten Sie nach deutschem Recht in die Rechtsstellung des Erblasses ein. Also es wird so getan, als ob das Kaufjahr und die Anschaffungskosten der Person, die Ihnen die Immobilie vererbt hat, nun Ihre wären. Bei einem Erbe ist es deswegen meistens so, dass die 40, 50 Jahre schon abgelaufen sind. Dadurch, dass Ihnen in dem Fall Ausgaben fehlen, weil die Ausgaben sind ja dann schon benutzt, bezahlen Sie deutlich mehr Steuern, als Sie müssten. Und selbst wenn die 40 oder 50 Jahre noch nicht abgelaufen sind, weil Sie zum Beispiel die Immobilie selbst gekauft haben vor 15 Jahren, dann sind die Beträge, die Sie bei der Steuer absetzen können, sehr gering. Die 2,5% oder 2% richten sich ja nach den ursprünglichen Anschaffungskosten und Herstellungskosten und nicht nach dem Wert der Immobilie heute. Vor 15 Jahren hat man noch ein Einfamilienhaus auf dem Land für 180.000 Euro bekommen oder eine 3-Zimmer-Wohnung in einer sehr guten Lage in Freiburg für unter 100.000 Euro. Heute, richtig, die Kaufpreise liegen bei mindestens dem Dreifachen. Im Zuge der Kaufpreise sind natürlich hoffentlich auch Ihre Mieteinnahmen gestiegen. Die AFA ist gegen zu rechnende Ausgabe, ist aber gleich geblieben. Die Folge ist stets immer dieselbe: Ihre Steuerlast ist höher, als sie sein sollte. Das zweite Problem besteht darin, dass die Zinskosten, die Sie absetzen dürfen, ebenfalls gering sind. Wenn die Immobilie schuldenfrei ist, dann zahlen Sie ja keine Zinsen. Das ist auf der einen Seite eine feine Sache, denn Sie sind schuldenfrei. Allerdings können Sie auch keine Zinsen als Ausgaben von der Steuer absetzen. Und das führt dazu, dass Sie deutlich mehr Steuern bezahlen, als wenn Sie noch ein Darlehen laufen haben würden. Wenn Sie die Immobilie schon länger haben und Sie vergleichen einmal den steuerlichen Gewinn der Immobilie in den Steuerbescheiden über die letzten Jahre hinweg, dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass dieser von Jahr zu Jahr tendenziell gestiegen ist. Das liegt eben an diesem sinkenden Zinsanteil der Währungskosten. Das dritte Problem ist ein ganz praktisches. Immobilien sind gebundenes Kapital. Sie haben vielleicht eine Immobilie im Wert von 400.000 oder 600.000 Euro. Mit diesen Werten können Sie aber erstmal gar nichts anfangen. Denn es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, die Immobilie Stück für Stück zu verkaufen, so wie Sie es bei Aktien können. Besonders Unternehmer trifft das manchmal im Alter hart. Denn viele Unternehmer investieren für ihre Altersvorsorge in Immobilien. Und wenn es dann soweit ist, dass sie kürzer treten wollen, dann trifft sie genau dieses Problem des gebundenen Kapitals. Denn theoretisch haben sie das Vermögen, um entspannt in den Vorruhestand zu gehen oder sich eine Auszeit zu nehmen. Praktisch ist das Vermögen aber ja in der Immobilie und sie können damit nichts anfangen. Entweder sie verkaufen gleich die ganze Immobilie, womit sie aber mit Kanonen auf Spatzen schießen und ihre Einkommensquelle kaputt machen, oder sie bleiben eben dabei, nur den Überschuss aus der Miete zu nutzen, und der reicht aber eventuell nicht aus, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. In beiden Szenarien gehe ich stark davon aus, dass sie die Immobilie nicht hergeben möchten, was absolut Sinn macht. Aber warum soll man auch eine rentable Investition hergeben, die einem auch noch in 40 Jahren gute Erträge bringen wird? Aber wie wäre denn Folgendes? Verkaufen Sie doch die Immobilie innerhalb der Familie, zum Beispiel an Ihre Ehefrau oder an Ihren Ehegatten. So bleibt die Immobilie bei Ihnen und gleichzeitig schaffen Sie freie Geldmittel und realisieren die Wertsteigerung, die sich über die Jahre angesammelt hat. Wenn Sie zum Beispiel eine Eigentumswohnung in Freiburg für 100.000 Euro vor 20 Jahren gekauft haben und die Wohnung ist mittlerweile 400.000 Euro wert, schaffen Sie sich damit über die passende Finanzierung 300.000 Euro an freien Mitteln. Freie Mittel, die Sie dann für ganz Verschiedenes nutzen können. Im besten Fall für eine weitere Investition oder eben auch für Ihren Ruhestand. Sinnvollerweise geht Ihr Ehepartner dafür zur Bank und nimmt ein Darlehen auf. Denn schließlich muss er oder sie die Immobilie auch bezahlen können. Damit schaffen Sie sich schon einmal 300.000 Euro an Liquidität, die Sie frei nutzen können. Neben den 300.000 Euro auf der Bank ergeben sich dann noch einige steuerliche spannende Besonderheiten, die Ihnen auch noch mehrere tausend Euro ersparen. Ich möchte Sie kurz durch die verschiedenen Folgen führen und Ihnen zeigen, was es zu beachten gibt. Fangen wir mit den Kosten des Verkaufs an. Das Erste, an das Sie vielleicht denken, ist die Grunderwerbsteuer. Von jedem Immobilienverkauf nimmt sich der Fiskus seinen Teil. In Baden-Württemberg sind es 5% auf den Kaufpreis zurzeit. Wenn wir bei der Eigentumswohnung in Freiburg bleiben, wären das 20.000 Euro. Das würde das Modell schon gefährden, denn diese 20.000 Euro müsste man ja erst einmal wieder hereinarbeiten. Glücklicherweise hat der Gesetzgeber Immobilienverkäufe innerhalb der Familie nun aber von der Grunderwerbsteuer befreit. Wenn Sie an Ihren Ehepartner verkaufen oder an Ihre Kinder, dann fällt keine Steuer an. Also kein Problem. Was allerdings bleibt, sind die Kosten für Notar und Grundbucheintragung. Auch beim Verkauf innerhalb der Familie fallen diese Kosten ja an. Beides richtet sich nach dem Kaufpreis der Immobilie. Diese Kosten müssen auf jeden Fall wieder hereingearbeitet werden, damit sich das Ganze rechnet. Dann möchte die Bank wieder eine Grundschuld zur Absicherung des Darlehens. Auch für die Umtragung fallen Kosten beim Notar und beim Grundbuch an. Für alles liegen die Notar- und Grundbuchkosten bei rund 1,5-2% des Kaufpreises. Darum kommt man nicht herum. Neben diesen Kosten müssen wir dann auch noch an das Darlehen denken. Das Darlehen von der Bank produziert selbstverständlich auch Kosten, und zwar hauptsächlich die laufenden Zinsen. Zum Stand heute, Juli 2023, liegen die Zinsen bei rund 4% für eine Zinsbindung von 15 Jahren. Je schlechter Ihre Bonität und je höher der Kredit im Verhältnis zum Wert der Immobilie, desto höher der Zins. In unserem Fall herrscht aber recht viel Sicherheit, auch für die Bank. Deswegen können wir entspannt die 4% an Zins annehmen. Die Immobilie ist schließlich bekannt und Sie wählen die Darlehenshöhe ja selbst. Den Betrag, den Sie nicht mitfinanzieren, kann der Käufer, also Ihr Ehepartner, Ihnen ja in Raten aus der Miete abzahlen. Zinsen sind nun Kosten und die müssen auch bezahlt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Zinsen auch als Werbungskosten absetzbar sind. Sie mindern also die Steuer. Die Zinsen abzüglich dem Nachlass über die Steuern sollten Sie nun im besten Fall auch erwirtschaften. Wir packen gleich alles zusammen in eine anschauliche Beispielsrechnung, damit Sie sich die Auswirkungen besser vorstellen können. Der letzte Baustein ist die AFA. Die Anschaffungskosten des Gebäudes werden prozentual als Ausgabe bei der Steuer abgesetzt. Das wissen Sie. Für Immobilien, die zu Wohnzwecken genutzt werden, die vor 1925 gebaut wurden, sind es 2,5% pro Jahr. Immobilien, die zu Wohnzwecken vermietet werden mit einem Baujahr nach 1925, das sind es 2%. Abgeschrieben werden dabei darf nur der Anteil des Gebäudes im Kaufpreis. Da man immer Gebäude und auch einen Teil des Grundstücks kauft, muss man hierbei aufteilen. Bleiben wir bei unserer Immobilie in Freiburg. Mit einem ursprünglichen Kaufpreis von 100.000 Euro vor 15 Jahren wäre die AFA bei 75% Anteil des Gebäudes bisher bei nur 1.500 Euro pro Jahr. Auf 1.500 Euro an Mieteinnahmen hatten Sie also bisher pro Jahr keine Steuern bezahlt. Damit liegt Ihr bisheriger Steuernachlass für die Anschaffung bei rund 525 Euro im Jahr. Plus minus, je nachdem wie hoch Ihr Grenzsteuersatz ist. Je länger die Immobilie in der Familie war, desto geringer ist tendenziell der Steuernachlass, weil entweder die Anschaffungskosten geringer waren oder die AFA aufgebraucht ist. Sollten Sie geerbt haben, denken Sie daran, dann treten Sie grundsätzlich rechtlich in die Fußstapfen des Rechtsvorgängers und übernehmen die Kosten und Zeiten des Erblassers. Der Verkauf nun bewirkt zwei Dinge. Einmal ist der neue Kaufpreis maßgebend für die Höhe der AFA und als zweites beginnt die AFA-Laufzeit von 40 oder 50 Jahren neu zu laufen. Für den Käufer, also Ihr Ehepartner, sieht die Rechnung dann so aus. Neuer Kaufpreis plus Kaufnebenkosten wie Notar und Grundbuch, aufgeteilt auf Gebäude und Grundstück und davon dann 2% oder 2,5%. In unserem Beispiel also 400.000 plus 8.000 Euro Nebenkosten sind 408.000 Euro gesamt. 408.000 Euro mal 75% Gebäudeanteil sind 306.000 Euro. 306.000 Euro mal 2% AFA sind 6.120 Euro an Werbungskosten. Das mit dem Grenzsteuersatz von 35% multipliziert sind 2.142 Euro an Steuernachlass pro Jahr. Nur durch den Verkauf sparen Sie also schon einmal 1.617 Euro mehr pro Jahr an Steuern. Über die nächsten 50 Jahre sind es mindestens 80.000 Euro, tatsächlich sogar mehr, da die alte AFA auf die 100.000 Euro alter Kaufpreis ja irgendwann ausgelaufen wäre. Nun müssen sich die Mehrkosten für Zinsen und so weiter mit den Steuervorteilen zumindest aufwiegen, dass das Ganze eine vertretbare Gestaltung ist und Sinn macht. Deswegen packen wir das Ganze einmal in eine Gesamtrechnung, um zu sehen, was herauskommt. Auf der linken Seite habe ich Ihnen einmal die bisherige Situation dargestellt. Dafür habe ich angenommen, dass die Immobilie 12.000 Euro an Mieteinnahme erwirtschaftet, die allgemeinen Kosten bei rund 3.000 Euro liegen und die Immobilie abbezahlt ist, weswegen keine Zinsen anfallen. Der Grenzsteuersatz liegt bei 35% und führt zu einer Steuer von 2.650 Euro pro Jahr. Nun stellt man die Situation eines Verkaufs innerhalb der Familie dagegen. Die zwei Posten, die sich dann ändern, sind die AFA. Die steigt nämlich deutlich aufgrund des höheren Kaufpreises und natürlich als zweites die Zinsen. Bei einem Annuitätendarlehen sinken die Zinsen ja von Jahr zu Jahr, da der offene Darlehensbetrag auch sinkt. Über 30 Jahre ergibt sich dann aufgrund der sinkenden Zinsen folgendes Bild. Es laufen 215.608 Euro an Zinsen auf und die Steuerersparnis, die liegt bei rund 124.000 Euro. Jetzt ist mir natürlich auch klar, dass das nur eine Modellrechnung ist. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit steigen ja auch die Mieteinnahmen pro Jahr und genauso werden die Kosten teilweise steigen. Gleichzeitig verschieben sich wahrscheinlich die Steuersätze im Privaten weiterhin zum Abbau der kalten Progressionen und führen dazu, dass die Steuerlast eher sinkt. Aber da wir natürlich noch nichts davon mit Sicherheit wissen, bleiben wir einmal bei dieser Beispielsrechnung. Okay, beziehen wir nun die Zinsen, die einmaligen Kosten und auch die Steuerersparnis mit ein, dann kostet diese Gestaltung unterm Strich in diesem Fall rund 99.600 Euro. Und zwar über die ersten 30 Jahre. Das sind also die tatsächlichen Kosten, die Sie für die Schaffung von freier Liquidität von rund 292.000 Euro, also 300.000 Euro minus die 8.000 Euro für Notar und Grundbuch, bezahlen. Wenn Sie als Unternehmer vor dem Ruhestand stehen sollten und dieses Modell in Betracht ziehen, um davon Ihre Lebenshaltungskosten zu decken oder eine Reise zu bezahlen, dann sollte das Ihnen bewusst sein. Eventuell ein kalkulierbares Risiko. Für die meisten anderen macht es aber wohl eher keinen Sinn, denn warum sollte man fast 100.000 Euro bezahlen, um 292.000 Euro sich zu leihen? Deswegen würde ich stattdessen vorschlagen, dass wir etwas Sinnvolles mit dem Geld tun. Lassen Sie es uns doch anlegen. Wie wäre es, wenn wir die 292.000 Euro zum Arbeiten schicken und in einen Indexfonds auf den Weltmarkt stecken? Wie zum Beispiel den Vanguard FTSE All World. Damit hätten wir eine breit gestreute Investition, die mit durchschnittlich 7% pro Jahr wächst, teils durch reine Wertsteigerung, teils durch Dividenden. Und aufgrund des langen Anlagehorizontes von 30 Jahren sind wir auch gegen Schwankungen und Börseneinbrüche gut gewappnet. Dazu sind die Erträge aus ETFs nach dem Investmentsteuergesetz stark steuerbegünstigt. Wir müssen hier nur 70% der Erträge tatsächlich versteuern. Zudem greift der Kapitalertragssteuersatz von 26,375% und pro Ehepartner bezahlen Sie auf die ersten 1.000 Euro pro Jahr gar keine Steuer aufgrund des Sparerpauschbetrags. Darüber hinaus haben wir die maximale Flexibilität, da man die Anteile auch einzeln verkaufen kann, falls einmal Liquidität nötig wäre. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen rechnen und annehmen, dass 2% der 7% an Dividende jährlich ausgeschüttet und reinvestiert werden, dann kommen wir zu folgendem Ergebnis. Nach 30 Jahren ergibt sich durch den Zinseszinseffekt und den Steuerbegünstigungen aufgrund der Buy-and-Hold-Strategie sowie dem Investmentsteuergesetz ein fast unvorstellbarer Betrag von 2.050.000 Euro an Mehrvermögen. Das ist das, was die Anlage der 292.000 Euro voraussichtlich erwirtschaften wird. Selbst wenn man die Kosten der Immobiliengestaltung dann davon abzieht, bleiben immer noch 1,95 Millionen Euro an Vermögensaufbau. Und selbst wenn Sie dann noch entscheiden, die Wertpapiere verkaufen zu wollen, bleiben Ihnen nach Steuern noch deutlich mehr als 1 Million Euro an Mehrvermögen übrig. In meinen Augen wäre das also die sinnvollste Variante, wie man aus einem Verkauf innerhalb der Familie einen wirklichen Mehrwert schaffen kann. Das Besondere hierbei ist, dass man quasi mit Hebelaktieninvestitionen im Privatbereich tätigt. Normalerweise ist es dabei steuerlich verboten, die Zinsen als Ausgabe abzuziehen bei der Steuer. Was wir aber hier gemacht haben, ist eine absolute Besonderheit. Wir haben die Kreditkosten abzugsfähig mit der Immobilie verbunden und die Wertpapierinvestitionen steuerlich getrennt über eine andere Person abgewickelt. Deswegen funktioniert das. Und da man in der Ehe gewöhnlich im Zugewinnausgleich lebt, ist das Risiko auch vertretbar. Selbst wenn irgendwann mal eine Scheidung anstehen sollte, dann verkauft man eben einen Teil der Wertpapiere für den Zugewinnausgleich und trotzdem stehen alle noch gut da. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einige Stolpersteine zeigen, die Ihnen den Spaß an diesem Modell vermiesen könnten. Zuerst einmal sind es die steuerlichen Voraussetzungen. Verkäufe innerhalb der Familie müssen stets fremdüblich ausgestaltet werden. Das bedeutet, dass der Kaufvertrag so aufgesetzt werden muss, als würden Sie an jemand Fremdes verkaufen. Nur dann gibt es für das Finanzamt keinen Anhaltspunkt, Ihre Gestaltung anzugreifen. Dann haben Sie wahrscheinlich von den privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 StG schon mal gehört. Wenn Sie im Privatbereich eine Immobilie vermieten, dann gilt für diese Immobilie eine 10-Jahres-Frist. Innerhalb von 10 Jahren ab Kauf der Immobilie dürfen Sie zwar verkaufen, allerdings müssen Sie den Gewinn aus dem Verkauf auch versteuern. Außerhalb ist es steuerfrei. Für unser Gestaltungsmodell bedeutet das, dass Sie außerhalb dieser 10 Jahre sein sollten. Maßgeblich sind dafür die Notartermine. Ab dem Notartermin des Kaufs müssen 10 Jahre vergangen sein, sonst machen Sie sich mit der Steuer auf den Wertzuwachs Ihre Rendite kaputt. Sollten Sie die Immobilie geerbt haben, dann übernehmen Sie auch hier nach § 23 Absatz 1 Satz 3 StG den Zeitpunkt des Notartermins des vorherigen Eigentümers, also meist den Ihrer Eltern. Hier müssen Sie nur aufpassen, wenn Sie Ausgleichszahlungen an Miterben geleistet haben. Wenn Sie also Ihre Geschwister beim Erbe ausbezahlt haben und Sie die Immobilie dafür erhalten haben, dann sollten Sie auf jeden Fall zuerst mit Ihrem Steuerberater zusammensetzen und das Modell prüfen lassen. Denn die Ausgleichszahlungen werden unter Umständen gewertet wie ein teilweiser Verkauf der Immobilie und dann sind Sie vielleicht in einer neuen 10-Jahres-Frist für diesen Teil. Das sollten Sie auf jeden Fall beachten. Abgesehen von den steuerlichen Fragen kommt es dann natürlich auch hochgradig auf den Einzelfall an, ob sich diese Gestaltung bei Ihnen auch bezüglich des Cashflows rechnet. Optimalerweise wollen Sie sich nicht mit Zahlungen an die Bank belasten, die Sie nicht aus der Miete stemmen können. Den Cashflow haben wir hier aber gar nicht betrachtet. Es wäre also wichtig, sich auch dazu Gedanken zu machen und mit verschiedenen Höhen an Tilgungssätzen Varianten durchzurechnen. Wenn Sie dazu noch eine Familienstiftung haben, die über freie Mittel verfügt, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, die Stiftung als Bank zu nutzen und sich ein endfertiges Darlehen geben zu lassen, das Ganze auch steuerlich zu gestalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen Kommentar darüber hinterlassen, was Ihre brennendsten Probleme bezüglich des Vermögensaufbaus als Unternehmer sind. Bis dahin, Ihr Erik Preuschel.